Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. Und um die neu übersetzte Wissenschaftsgeschichte von Carlo Rovelli geht es in dieser Sendung. Bevor der italienische Physiker aber ins 6. Jahrhundert vor Christus und in die ionische Philosophie einführt, zunächst ein Blick in die jüngere Vergangenheit der deutschen Buchbranche. Ein Jahr ist es her, dass der Buchgroßhändler Koch, Neff und Volkmar, kurz KNV, Insolvenz anmeldete. Er ist neben Libri und Umbreit der größte der drei deutschen Barsortimenter. Entsprechend gravierend wäre eine Insolvenz ausgefallen. Von ihr ist das Unternehmen mittlerweile bewahrt worden. Die Berliner Logistikgruppe Zeitfracht hat KNV im Sommer vergangenen Jahres übernommen. Und doch zeigte die KNV-Pleite, wie fragil der Buchmarkt an dieser entscheidenden Scharnierstelle zwischen Verlag und Buchhandel ist. Ob sich die Branche erholt hat und mit welchen Herausforderungen der deutsche Zwischenbuchhandel in Zukunft konfrontiert sein wird, darüber habe ich vor der Sendung mit Solveig Munk gesprochen. Sie ist Vertriebschefin bei Umbreit, dem kleinsten der drei deutschen Zwischenbuchhändler. Und ich habe sie zuerst gefragt, wofür es den Zwischenbuchhandel, ein Element, das Lesern und Buchkäuferinnen in der Regel verborgen bleibt, eigentlich braucht.
Ein Leser ist tatsächlich nicht sehr vertraut mit dem Zwischenbuchhandel. Ein Zwischenbuchhandel ist das Barsortiment in unserem Fall. Wir stehen zwischen Verlag und Buchhandlung und die Buchhandlungen, unabhängig davon, ob es ein stationärer Buchhändler ist oder auch ein Onlinehändler, nutzt uns als, wie wir das immer sagen, als Hintergrundlager. Hintergrundlager deshalb, weil wir liefern sehr schnell. Der Kunde kann in der Regel bis 18 Uhr bei uns bestellen, bekommt seine Lieferung am nächsten Tag und ist sehr beweglich, sehr schnell, um seine Kunden zu bedienen.
Ja, nun gibt es für Leser oder Käuferinnen verschiedene Wege, um an sein oder ihr Buch zu kommen. Einen haben Sie schon genannt. Ich gehe also in die Buchhandlung und gibt es das Buch, das ich haben möchte, dort nicht vorrätig, kann mein Buchhändler, meine Buchhändlerin das in der Regel zum nächsten Tag bestellen. Wie sieht es aber aus, wenn ich zum Beispiel ein Buch im Onlineshop eines entsprechenden Verlages bestelle oder beim Versandhändler Amazon? Sind da auch Barsortimenter wie Umbreit beteiligt?
Auch dort sind die Barsortimente beteiligt, eben wegen der Schnelligkeit vor allen Dingen. Auch ein Onlinehändler, manche haben ein eigenes Lager, manche haben kein eigenes Lager. Und die Bestellungen beim Barsortiment sind in der Regel mit einer sehr kleinen Bündelung. Verlagsbestellungen in Einzelstücken sind einfach sehr schwierig, sehr teuer und dauern sehr viel länger. Und ein Onlinehändler ist in dieser Ausprägung ganz ähnlich organisiert wie auch ein klassischer Buchhändler, ein stationärer Buchhändler.
Also Sie beliefern auch Amazon, damit Amazon die Bücher an Kunden bringen kann?
Wir beliefern unter anderem auch Amazon, ja.
Nun ist die Insolvenz des größten Barsortimenters KNV jetzt ein Jahr her, eine Erschütterung und auch eine große Zeit der Unsicherheit, also vor allem bei unabhängigen Verlagen, liegt da hinter der Branche ein Ausgleichsfonds für ausbleibende Zahlungen von KNV, den der Börsenverein mit Unterstützung der Zeitfrachtgruppe aufgesetzt hat, wurde gerade erst letzte Woche noch einmal erhöht. Wie hat sich der Markt Ihrer Einschätzung nach erholt oder verändert nach dieser Pleite? Haben da die anderen profitiert von dem Vertrauensverlust in KNV?
Ja, natürlich. Der Markt ist unglaublich hellhörig geworden und es ist sehr viel in Bewegung. Der Kunde heute erwartet eine perfekte Leistung, also auch der Kunde draußen, der Kunde der Buchhandlung. Und die Ware muss schnell kommen. Und diese Zuverlässigkeit ist nochmal sehr stark ins Bewusstsein gekommen. Und das Bewusstsein für die Kostenproblematik, insbesondere in der Logistik, ist, glaube ich, bei sehr vielen nochmal gestiegen.
In einem Interview mit dem Börsenblatt sagen Sie, Frau Munk, dass die Barsortimenter gerade auf dieser logistischen Seite noch in Bedrängnis kommen könnten, nämlich durch das Klimapaket. Was meinen Sie damit?
Eigentlich sind wir schon jetzt alle in Bezug auf die Logistik in Bedrängnis. Die Logistik ist unglaublich teuer. Wir fahren tatsächlich von Bietigheim auch bis nach Kappeln an der Schlei jede Nacht. Wir fahren ca. 50.000 Kilometer jede Nacht. Das ist ökologisch und ökonomisch ein wirklich großes Problem. Und die Gebühren, die wir von den Buchhandlungen für die Zustellung der Ware bekommen, reicht bei weitem nicht, diese Logistikkosten abzudecken. Die müssen von den Erträgen aus dem Barsortiment mit bezuschusst werden. Obendrein fahren wir 6-mal die Woche bundesweit, also auch von Samstag auf Montag. Und das Klimapaket, das die Bundesregierung angekündigt hat, wird viele Verteuerungen in diesem Bereich einfach mitbringen. Es wurde angekündigt, dass der Sprit sehr viel teurer wird. Es werden Fahrverbote in den Städten kommen. Und wie das bewältigt wird, an diesen Fragen arbeiten wir sicherlich alle, weil die Leistungen im Buchhandel an sich gebraucht werden in Konkurrenz mit dem Onlinehandel. Ich glaube nicht dran, dass man von dieser Schnelligkeit der Belieferung so einfach nochmal abgehen kann.
Und wie könnten denn dann konkrete Lösungen für die Barsortimente aussehen?
Letztendlich kann es nur mit Kooperationen gehen, entweder zwischen den Barsortimenten, weil wir fahren alle drei manchmal dieselben Kunden an. Der Markt verändert sich ja auch insofern, dass es Schließungen im Handel gibt. Also werden die Leerfahrten zwischen den einzelnen Ablagestationen auch nochmal länger, kostet auch nochmal Geld. Wir könnten uns logistisch dort zusammenschließen, obwohl wir Konkurrenten sind. Aber man muss sich wahrscheinlich auf der Straße nicht unbedingt Konkurrenz machen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, mit anderen Branchen zu kooperieren, die ähnliche Leistungen bringen.
Nun dominieren ja Konzentrationsprozesse bereits den Buchmarkt, nicht zuletzt den Buchhandel. Gäbe es für solche Kooperationslösungen Ihrer Einschätzung nach grünes Licht vom Kartellamt?
Das hängt sicherlich davon ab, wie man solche Kooperationen aufbaut. Wir hatten eine Transportkooperation mit KNV und tatsächlich war die nur auf der Straße. Die lief leider nur 2 Jahre, dann kam auch die Insolvenz. Ich denke, es hängt vom Konstrukt ab, wie eine solche Kooperation zustande kommt. Und wenn wir darüber hinaus alle unsere eigene Unternehmenspolitik mit Konditionen und so weiter fahren, dann wäre es ja eine reine Kooperation auf der Straße, unabhängig davon, was wir an die Buchhandlungen dann auch an Logistikgebühren weiter berechnen. Aber diese Dinge sind so im Detail noch nicht geprüft, weil die Gespräche ja jetzt erst laufen.
Es gab ja im letzten Jahr einige Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit in der Buchbranche zu beobachten. Immer mehr Verlage liefern ihre Bücher jetzt zum Beispiel ohne Schutzfolie aus. War das ein sinnvoller Schritt Ihrer Meinung nach oder sehen Sie noch an anderer Stelle ökologischen Nachbesserungsbedarf?
Ich glaube, jedes Unternehmen und jede Branche kann sich dort noch weitere Maßnahmen überlegen. Ob die Folie oder eben der Verzicht auf die Folie der Weisheit letzter Schluss ist, das da einmal hingestellt. Aber wichtig finde ich, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass wir sehr viel Folie, Plastik und auch andere Ressourcen verbrauchen für Dinge, die, wenn man genau hinschaut, sicherlich nicht ganz so wichtig sind. Im Börsenverein wird es auch ein Klimaschutzmanifest geben, sodass sich jeder auch freiwillig verpflichtet, bei vielen Dingen genau hinzusehen. Angefangen mit welchen Dingen wird im Unternehmen geputzt, wie wird geheizt und all diese Dinge. Wir zum Beispiel heizen hier den Teil der Gebäude, die Anfang der 2000er gebaut wurden, mit Erdwärme.
Und vom Papier verabschiedet man sich dann wahrscheinlich nicht so schnell.
Ich glaube nicht, dass man sich vom Papier und Büchern verabschieden kann und möchte.
Das sagt Solveig Munk, Vertriebschefin bei Umbreit, über die Zukunft des deutschen Zwischenbuchhandels. Vorrätig liegt in den riesigen Lagerhallen der Buchgroßhändler vermutlich das neu übersetzte Buch von Carlo Rovelli. Der prominente italienische Physiker und Professor an der Universität Aix-Marseille hat bereits eine ganze Reihe populärwissenschaftlicher Sachbücher verfasst. Nach den 7 kurzen Lektionen über die Physik oder der Ordnung der Zeit erreicht nun auch Rovellis Geburt der Wissenschaft den deutschsprachigen Buchmarkt, 10 Jahre nach dem französischen Original. Daniel Pascal Zorn hat Rovellis Wissenschaftsgeschichte gelesen.
Die Wissenschaft ist in neuester Zeit ein umkämpftes Gebiet. Das heißt, sie war schon immer ein umkämpftes Gebiet, und sie wurde auch schon immer für weltanschauliche Positionen und Absichten instrumentalisiert. Aber seitdem sich in sozialen Netzwerken alle Welt um die Wahrheit streitet, werden wissenschaftliche Quellen zu einer Ressource in einem Kulturkampf gemacht, in dem es vor allem darum geht, wer sie am besten für die eigenen Zwecke ausbeuten kann. Carlo Rovellis Buch »Die Geburt der Wissenschaft – Anaximander und sein Erbe« scheint für diesen Missstand das richtige Gegengift zu sein. Sein Autor ist der Mitentwickler der Schleifenquantengravitation, einer in der theoretischen Physik viel diskutierten Alternative zur Stringtheorie. Im Buch selbst erinnert er schon in der Einleitung daran, dass nicht die Gewissheit, sondern der Zweifel, nicht das bereits vorhandene Wissen, sondern das zum Nachdenken und Forschen anregende Nichtwissen wesentliche Aspekte wissenschaftlicher Forschung sind.
Die Suche nach Wissen nähert sich nicht aus Gewissheiten, sondern ganz im Gegenteil, aus einem radikalen Fehlen von Gewissheiten.
Rovelli möchte sich lösen von einem wissenschaftsgläubigen Vorurteil, das wie vor 150 Jahren auch heute wieder die Wahrnehmung von Wissenschaft beherrscht. Er grenzt sich nicht gegen die Suche nach der Wahrheit ab, sondern er unterstellt sie der immer wirksamen Ermahnung, sich in Voraussetzungen wie Ergebnissen nie allzu sicher zu sein. Dieser Weg ist, wie Rovelli in seinem Buch darstellen will, nicht nur der Kern aller Wissenschaft, sondern auch der Pfad der Entwicklung, den die Menschheit bis in die Gegenwart erfolgreich gegangen ist.
Naturwissenschaftliche Antworten sind deshalb glaubhaft, weil sie die besten sind, die wir beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens geben können. Die Menschheit hat einen Weg eingeschlagen, der sie in Richtung Erkenntnis führt, hat dabei aber die Gewissheiten derjenigen vermieden, die sich im Besitz der absoluten Wahrheit wähnen, ohne dabei zu behaupten, was viele tun, dass alle Wahrheiten gleich sind und ohne dabei absolute Deutungsmacht für sich zu reklamieren.
Für die Darstellung dieses Weges wählt Rovelli eine Gestalt der frühgriechischen Philosophie, den ionischen Philosophen Anaximander von Milet. Er soll die entscheidende Wende im griechischen Denken herbeigeführt haben, die von einer durch Göttermythen geprägten Welterklärung zu einer auf Beobachtung der Phänomene basierenden Welterschließung geführt haben soll. In Anaximanders Kerngedanken findet Rovelli ein Ideal von wissenschaftlicher Forschung verwirklicht. Der griechische Philosoph ist verantwortlich für die titelgebende Geburt der Wissenschaft, für die Rovelli in seinem Buch werben möchte. Dabei geht der Physiker durchaus gründlich vor. Das erste Kapitel versucht den Leser in die Welt des 6. Jahrhunderts vor Christus einzuführen, in der Anaximander gelebt hat. Vor diesem Hintergrund entfaltet Rovelli die Beiträge des ionischen Philosophen und stützt sich dabei auf angesehene Rekonstruktionen aus der griechischen Philologie. Von Charles H. Kahns 1960 erschienenem Standardwerk Anaximander and the Origins of Greek Cosmology bis zu den neueren Veröffentlichungen der Vorsokratiker-Forscher Dirk Kupri und Daniel Graham reichen seine Quellen. Dank Rovellis klarem Stil und der deutschen Übersetzung von Monika Niehaus entsteht so der Eindruck eines kenntnisreichen, sehr verständlichen und vor allem spannenden populärwissenschaftlichen Sachbuchs. Rovelli weiß, seinen Leser neugierig zu machen. Die Suche nach den Gedanken des antiken Philosophen Anaximander ist gestaltet wie ein komplexes Puzzlespiel, sodass man auf dem Weg, ehe man sich versieht, eine ganze Menge gelernt hat. Leider ist Rovellis Buch in dieser zentralen Hinsicht eine Mogelpackung. Das wird, dank der überzeugenden Machart, nur bei genauem Hinsehen deutlich. Dann aber wird die gesamte Darstellung fadenscheinig. Das Problem beginnt bei Rovellis Versuch, gleich drei sehr steile Thesen auf kaum mehr als 200 Seiten zur Entfaltung zu bringen. Einmal will er eine Darstellung wissenschaftlichen Denkens leisten, die gegenwärtige Fehlhaltungen korrigiert. Dann will er zeigen, wie sich dieses Denken selbst als Entwicklung der gesamten Menschheit darstellen lässt. Die Gegenwart kennt er gut, deswegen wählt er sich den Philosophen aus, der in allen gängigen Philosophiegeschichten als der erste genannt wird, von dem wir ein Satzfragment haben, Anaximander von Milet. Anders als Thales, der zumeist als erster Philosoph überhaupt genannt wird, belegt dieses Fragment eine Art Authentizität des Denkens. Deswegen ist Anaximander allerdings im 20. Jahrhundert auch Gegenstand aller Arten unredlicher Instrumentalisierung. Philosophen wie Wissenschaftler verleihen sich mit dem Rückgriff auf diesen ersten der argumentierenden Philosophen die Aura der Ursprünglichkeit. Diesem nicht mehr überbietbaren Anspruch steht allerdings die desolate Quellenlage gegenüber. Das ist keine Seltenheit, es sind meistens die Dinge, über die man am wenigsten weiß, die sich deswegen für allerlei Inanspruchnahmen besonders gut eignen. In Rovellis Text sorgt die Dynamik seiner anspruchsvollen Thesen für Sprünge und Widersprüche, die auch historiografische Referate aus der Fachliteratur nicht ganz verdecken können. So ist sich Rovelli völlig darüber im Klaren, dass das von ihm gewählte Vorbild der guten Wissenschaft als Quelle nicht viel hergibt. Das führt zu unfreiwillig komischen Formulierungen. Er habe gar nicht, schreibt Rovelli, das Ziel, Anaximanders Gedanken und sein konzeptionelles Universum so getreu wie möglich zu rekonstruieren. Er sehe ihn vielmehr mit den Augen eines zeitgenössischen Naturwissenschaftlers, der sich Gedanken über das Wesen des wissenschaftlichen Denkens und auch über die Rolle dieses Denkens für die Entwicklung der Zivilisation macht. Zugleich aber will Rovelli nicht nur die in diesem Denken liegende gedankliche Tiefe beleuchten, sondern macht sogar eine bestimmte Wissenschaftsauffassung für die Unterschätzung des griechischen Philosophen verantwortlich.
Wenn Anaximanders Denken heute immer noch kaum bekannt und kaum verstanden ist, dann liegt das an der schädlichen Dichotomie zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft.
Man ist geneigt, die Gegenfrage zu stellen. Nicht vielleicht an der Quellenlage? Denn diese Quellenlage ist das eigentliche Problem. Anaximanders Philosophie kann, wie Rovelli an anderer Stelle zugibt, nur aus Quellen erschlossen werden, die aus späteren Zeiten indirekt berichten und nicht immer sehr zuverlässig sind. Die späteren Zeiten, das sind nicht wenige Jahrzehnte oder vielleicht ein Jahrhundert. Es handelt sich um einen Abstand von 200 bis zu 1100 Jahren. Aristoteles schreibt 200 Jahre nach Anaximander. Wesentliche Teile der Rekonstruktion von Anaximanders Denken basieren jedoch auf Diogenes Laertios, der knapp 800 Jahre, und auf Simplikios, der die bereits genannten 1100 Jahre nach Anaximander schrieb. Es wirkt merkwürdig, wenn auf der einen Seite die Puzzlearbeit der Forschung und Rovellis Educated Guesses die Darstellung prägen, er auf der anderen Seite aber über die fantasievollen Deutungen spottet, zu denen Anaximanders einziger Satz angeregt hätte. In gleicher Weise versucht Rovelli, die fehlenden Informationen zu Anaximander durch ein sogar auf die Weltgeschichte ausgreifendes Porträt des 6. Jahrhunderts zu ersetzen. Da wimmelt es von Babyloniern und assyrischen Königen, gar von Olmeken und der Entstehung des Jainismus. Diese Bildungshuberei bekommt dort einen unangenehmen Beigeschmack, wo nach mehreren Halbsätzen zu verschiedenen Kulturen ein ganzer Absatz zur Grausamkeit der jüdischen Priester Jahwes folgt. Umgekehrt wird aus der vorsichtigen Rekonstruktion mehrerer verschiedener Ansätze aus mehr als 4 Jahrzehnten schon vor der Hälfte des Buches Anaximanders naturalistische Weltsicht bzw. Anaximanders Naturalismus. Auf der nächsten Seite folgt dann wieder das Eingeständnis:
Wie konnte es Anaximander gelingen, das alles zu verstehen? Ich weiß es nicht.
Wie auch? Der Anspruch, anhand eines Autors, den man nur indirekt erschließen kann, Naturwissenschaft zu begründen und Seitenhiebe an die Philosophie auszuteilen, wirkt allzu selbstbewusst. Das wird im weiteren Verlauf des Buches auch nicht besser. Es folgen eine eigene Version der Darstellung der ionischen Naturphilosophie auf ganzen 4 Seiten, eine Kulturgeschichte Griechenlands, Kapitel 7, Rovellis Version der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft, Kapitel 8, eine Untersuchung zum vorwissenschaftlichen Denken, Kapitel 11. Stellenweise erinnert das Buch an typische Privatgelehrtenliteratur. Ein berühmter Physiker setzt sich hin und schreibt auf, was ihm zu Anaximander und moderner Wissenschaft einfällt. Das ist oft interessant, hält unerwartete und im Detail überraschend sorgfältig recherchierte Abschnitte bereit und regt dazu an, die Antike mit neuen Augen zu sehen. Ob man dafür aber auf derart fragwürdige Mittel zurückgreifen muss, das ist dem Zweifel überlassen, der in Rovellis Buch eine mögliche, ganz sicher aber nicht die bestmögliche Antwort der Wissenschaft erblicken kann.
Daniel Pascal Zorn über Carlo Rovelli, die Geburt der Wissenschaft, Anaximander und sein Erbe. Übersetzt aus dem Französischen hat Monika Niehaus und erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag Hamburg. 230 Seiten kosten 22 Euro. Mehr Geld für Literatur will der Freistaat Bayern künftig ausgeben. Seine Arbeitsstipendien für bis zu 6 Schriftstellerinnen und literarische Übersetzer steigen von bisher 6.000 auf künftig 7.000 Euro, wie das Wissenschaftsministerium in München heute mitteilte. Und im Gegensatz zu etlichen anderen Fördergeldern sollen die Arbeitsstipendien in den Sparten Prosa, Lyrik, Drama und Hörspiel, Kinder- und Jugendbuchliteratur sowie Comic und Graphic Novel nicht mit einer Altersgrenze versehen werden. Steigend verhält sich auch die Zahl der am neuen Coronavirus infizierten Menschen. Ein Gedankenspiel zum weiteren Verlauf hören Sie gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Miriam C.